Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, hallo, mein Name ist Gerald Asamer, wohne in Oberösterreich, bin seit rund 15 Jahren an der Börse und manage seit 2023 das Wikifolio Global News and Trends. Meine These ist, News bestimmen Trends. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Also, Global News und Trends heißt dein Wikifolio. Da würde ich jetzt erwarten, eine News ist gleich auch Handlungsbedarf. Das heißt, dass du vermutlich anders und schneller handeln müsstest als manch andere Wikifolios. Ist das wirklich so? Du siehst eine News, da ploppt was rein, die Quartalszahlen von denen und denen. Okay, jetzt entscheide ich.
Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Der Idealfall ist, dass man vor der News bereits in der Aktie drinnen ist. Das bedeutet, man stellt eine These auf. Die These bekommt verschiedene Bewertungszahlen, wie zum Beispiel das Impact-Potenzial, die Exklusivität, ja, wie exklusiv ist diese News und wie könnte diese Aktie darauf reagieren. Weil es ist ja so, wenn man vor der News bereits im Markt drinnen ist, ja, dann hat man ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist das eine.
Das heißt, kann aber auch heißt das, wenn ich jetzt nicht vorher drin bin und erst auf die News warte, bin ich zu spät dran? Empfehle ich Rendite?
Zu spät würde ich nicht sagen. Es kommt immer darauf an, welchen Impact diese News hat. Ja. Das heißt, wie nachhaltig diese News ist. Ja, ist das eine News, die schnell wieder abverkauft wird? Und das gibt es auch dann zu bewerten. Also die eine Arbeit beginnt vor der News, also mit der These, dass man da die richtige These aufstellt. Und wenn dann die News reinkommt, dann ist der zweite Schritt, dass man bewertet, welchen Impact und welche Nachhaltigkeit und welche Auswirkungen diese News mittel- und langfristig auf diese Aktie hat.
Genau. Wie schnell reagierst du eigentlich? Da kommt die News rein und die kommt ja manchmal zu blöden Uhrzeiten rein. Also gerade bei den Amerikanern, da ist ja bei uns dann schon nach US-Börsenschluss, ist ja dann oftmals nach 22 Uhr. Oder eine Japan-News, die kommt früh um 4. Wie gehst du damit um?
Ja, wenn ich schon in der Aktie drinnen bin, dann bewerte ich die News, dann die News-Reaktion. Das heißt, wird die Aktie am nächsten Tag bei einer positiven News hochgekauft und bleibt sie dann nachher am Closing, am Tageshoch stehen? Oder wird die Aktie dann intraday wieder schnell abverkauft? Ja? Und ja, es, wie gesagt, bei großen News, die sind ja nicht kurzfristig, ja, das sind dann große Veränderungen im Unternehmen oder auch externe Ereignisse, die sich tatsächlich auf das Unternehmen auswirken. Und das ist nicht nur kurzfristig, sondern im Idealfall längerfristig. Und solche großen News, das ist mein Bereich, wo ich mich wohlfühle. Ja. Also nicht diese kurzfristigen News intraday, ja, sondern das habe ich auch schon gemacht vor einigen Jahren. Aber ich konzentriere mich auf die mittel- und langfristigen Trends. Okay. Und spiele diese und decke diese dann mit den Aktien dementsprechend ab. Ja.
Okay, verstehe. Das heißt, du rennst nicht den ganzen Tag mit deinem Handy umeinander und sagst, diese Woche, was war denn AMD zum Beispiel? +16%. Also sowas überspringst du. Das heißt, du bist nicht gezwungen, dann nachts um 23 Uhr dann nochmal einen Trade zu machen.
Genau, so ist es, ja. Ja. Also die kurzfristigen News, die lasse ich beiseite und ich konzentriere mich auf die Makrotrends, die übergeordnet stattfinden.
Was sind denn derzeit die großen Megatrends, die großen Bewegungen?
Ja, derzeit haben wir ein sehr volatiles Marktumfeld. Ja, das kann man so sagen. Das ist global gesehen durch verschiedene politische Ereignisse. Aber man kann sagen, wenn Unberechenbarkeit planbar wird, dann ist für die Börse wieder berechenbar. Und das sieht man jetzt auch sehr gut. Zurück zu der Frage.
Sag den Satz bitte nochmal, der ist richtig weise.
Wenn Unberechenbarkeit planbar wird, dann ist sie für die Börse berechenbar.
Mach mal ein Beispiel.
Ja, es ist so, man kann ja die politischen Ereignisse, die kennen ja die meisten, die hat man am Schirm, aber die V-förmigen Erholungen, wie es wir gesehen haben, die letzten Monate und Jahre, die hat es immer wieder gegeben und das ist auch irgendwo eine Gefahr, ja, weil der Markt manche Sachen nicht mehr so ernst nimmt. Ja. Wir haben derzeit extrem oder historisch sehr hohe Ölpreise, teilweise sehr extrem gewesen die letzten Wochen. Und trotzdem steigt der Aktienmarkt und ist am Allzeithoch, ja, oder nahe am Allzeithoch teilweise. Das heißt, irgendwer hat recht, ja. Und es ist so, dass ich davon ausgehe, der Markt ist ja immer so 6 bis 9 Monate in der Zukunft, dass die Ereignisse jetzt nicht mehr so ernst genommen werden, ja. Das ist eben die gewisse Planbarkeit, Schrägstrich Berechenbarkeit, ja. Dass man sagt, okay, man macht irgendein politisches Ereignis und kurz darauf gibt es eine Einigung, dann doch nicht, dann doch wieder, so ein Hin und Her. Und der Markt ignoriert das immer mehr. Das ist das eine, was irgendwo berechenbar macht. Aber natürlich auch, muss man ganz klar sagen, liegt da auch eine gewisse Gefahr dahinter, ja, dass man das Ganze unterschätzt. Ja. Also im Iran zum Beispiel, um konkret zu werden, da bräuchte es aus meiner Sicht schon in den nächsten Tagen ein klares Abkommen, ja, wie auch das immer ausschauen wird, das nicht nur kurzfristig ist, sondern auch nachhaltig. Ja. Der Markt ignoriert das komplett, ja. Und das ist auch, warum die KI-Werte so stark laufen. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Markt den KI-Trends stark spielt und schon sehr viel vorwegnimmt, ja. Aber das auch teilweise berechtigterweise, ja. Aber zu der Frage zurück, ursprünglich hast du, glaube ich, gefragt, was sind so die Makro-Trends? Also, KI beschleunigt da die Produktivität und den Wissenstransfer auf der ganzen Welt. Ja, das ist eine komplett neue Ära, wenn man sich denkt, es sind derzeit circa 1,5 Milliarden Menschen in der sogenannten Mittelschicht, circa, ja. Und wenn man sich denkt, dass teilweise Menschen mit einem eher geringeren Bildungsniveau jetzt ein Smartphone in die Hand bekommen und wissen von der ganzen Welt, von den letzten Jahrzehnten, auf Knopfdruck sozusagen in der Hand hält, dann kann das sehr viel machen. Ja, das wird die Globalisierung aus meiner Sicht weiter vorantreiben, auch wenn wir oft das Thema sehen, dass die Globalisierung eher abnimmt. Ja, das mag vielleicht kurzfristig so sein, aber mittelfristig glaube ich stark daran, dass die Globalisierung deutlich an Fahrt gewinnt noch. Ja.
Ja, machen wir weitere Beispiele. Was ist denn drin in deinem Wikifolio? Du hast 8 Aktien, 2 strukturierte Produkte, 1 ETF. Die Frage ist ganz simpel. Warum? Warum hast du dich für diese Aktie entschieden? Amazon zum Beispiel ist ja längst nicht nur mehr Warenkorb oder ein Prime-Päckchen, was kommt, wenn der Postbote klingelt oder Amazon selber, sondern Cloud, Werbung, eigene Chips, eigene KI-Infrastruktur. Warum hast du dich für Amazon entschieden?
Es ist so, beim letzten Podcast, der war Ende 2025, bin ich auf das Unternehmen Alphabet eingegangen, habe es auch getradet, habe einen guten Gewinn mitgenommen und jetzt habe ich so einen Déjà-vu-Moment bei Amazon. Es ist so, dass Amazon von 2021, 2022 bis vor einigen Wochen nicht wirklich so richtig nach oben durchbrechen konnte. Das Unternehmen wurde quasi, also es wurde vorweggenommen, dass die KI-Investitionen sich nicht so rechnen werden. Und der letzte Quartalsbericht zeigte sehr deutlich, dass dem nicht so ist. Der CEO bestätigte die Kunden nachfragen und es gibt ein Umsatzwachstum von ungefähr 28% bei einem operativen Gewinnwachstum von 22% im AWS-Bereich. Das ist das schnellste Tempo seit 2022. Die Aktie ist sofort angesprungen, zieht nach oben. Das zeigt jetzt die Aktie sehr deutlich, was für Potenzial da noch dahinter steckt, trotz Marktkapitalisierung von knapp 3 Billionen US-Dollar. Zudem kommt jetzt die ganzen Impact-Potenziale mit strategischer Partnerschaft mit Anthropic oder auch zum Beispiel das Satelliten-Internet, ja, das ja auch in den Startlöchern steht. Und es ist ja so, wenn eine Aktie mal gut läuft, ja, dann kommt auch irgendwie wieder mehr Fantasie rein. Und das ist eben das, was ich da spiele, dass dann die Impact-News sozusagen, die News, die reinkommen, viel mehr im Kurs sichtbar werden, ja, positiv. Was auch viele vielleicht noch nicht so am Schirm haben, dass Amazon mit dem Same-Day-Delivery-System bei Lebensmitteln zu einem der größten Lebensmittelhändler geworden ist. Und das ist ein Faktum. Und wenn das alles aufeinander trifft mit der KI-Fantasie, die ja in der Makroperspektive gerade gespielt wird, dann werden auf einmal die anderen Impact-Potenziale auch mehr abgebildet. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, Amazon investiert einiges an der Fertigung von eigenen Chips. Da ist die Umsatzrate bei ungefähr 20 Milliarden US-Dollar an Chip-Umsatz intern in-house. Und die sind sozusagen auch weniger abhängig dadurch von externen Lieferanten und haben davon abgeleitet einen deutlichen Kostenvorteil. Würde man die Chip-Produktion, quasi würde man die Chips nach außen verkaufen, dann hätte es ungefähr einen Marktwert, wird so grob geschätzt, von roundabout 50 Milliarden US-Dollar. Also da sieht man schon, wo die Reise hingeht, wo das Potenzial liegt. Das spielt der Markt aus meiner Sicht. Und das ist auch der Grund, warum ich beim Wikifolio Global News and Trends bei Amazon einen Tick mehr Potenzial jetzt tatsächlich sehe wie bei Alphabet.
Okay. Warum Micron Technology? Micron, könnte man ja sagen, ist so eine Art Gedächtnis der KI. Also siehst du hier einen strukturellen Megatrend oder am Ende doch nur den nächsten heißen Speicherzyklus?
Es ist so, in der Historie waren ja Speicherchips immer so ein kurzer Zyklus, der sich in Grenzen hielt, sage ich jetzt einmal. Und ich habe es beim letzten Podcast schon erwähnt, bei Micron Technologies beziehungsweise allgemein sehe ich einen Speicher-Superzyklus. Ja, das heißt, der Speicherbedarf wird explodieren. Ja, die Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden. Und Micron Technologies hat im Bereich der HBM-Chips eine Führungsrolle eingenommen. Und die letzten Quartalszahlen zeigten das auch sehr deutlich. Micron Technologies ist auch fundamental sehr gut bewertet. Ja. Also hat noch aus meiner Sicht viel Potenzial nach oben. Ich habe die letztes Jahr schon gekauft, habe es dann im Zuge der Iran-Themen kurz abverkauft, bin dann kurz auf Öl umgestiegen. Aber das Ganze war wieder mit einer V-förmigen Erholung, kann man schon sagen, bin ich dann schnell wieder rein, weil eben, wie gesagt, dieses Spiel des Superzyklus noch aus meiner Sicht lange nicht zu Ende ist. Und was auch noch interessant ist, Micron produziert schnelle, energieeffiziente Speicherchips. Das Thema Energie, auf das können wir dann noch kurz zu sprechen kommen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja,
ja, bevor wir zu Blum kommen, machen wir ST Microelectronics. Man hat ja den Namen vergeben, Werkbank der Chipwelt, Autoindustrie Embedded, Sensorik, Leistungshalbleiter. Q1, gute Zahlen, Umsatz 3,10 Milliarden US-Dollar, Bruttomarge liegt bei fast 34%.
Ja, die letzten Quartalszahlen waren solide, nicht explosiv, aber solide. Aber die Datencenter-Umsätze sind für 2026 mit ungefähr 500 Millionen Euro geschätzt. Ja. Nächstes Jahr steigen diese laut Prognose auf über 1 Milliarde Euro. Und diese Wachstumsrate spielt jetzt der Markt. Zudem gibt es mit Amazon eine Kooperation und auch der Space- und Satellitenbereich wird mit ST Microelectronics abgedeckt. Genau. Das heißt, ein Unternehmen, das solide, breit aufgestellt ist, gute Bewertung hat, trifft auf neue Eingangsparameter und das führt zu einer Neubewertung. Für Europa könnte es eines der strategischen Chip-Schlüsselunternehmen werden. Ja, es könnte da auch noch einspielen, dass Europa irgendwelche Regularien oder ich sage jetzt Umfeld so schafft, ja, dass, sage ich mal, das Ganze auch noch positiv da reinspielt und stellen Halbleiter und Chips her und das Ganze sehr energieeffizient, ja. Also die Chips sind energieeffizient, genau.
Tja, Information on your fingertips, das war der Traum von Microsoft. Und damit das funktioniert mit KI, braucht man nicht nur Chips, Rechenzentren, sondern einfach den Saft dazwischen, Strom. Und da sind wir bei Blum Energy. Blum Energy, Kurzversion würde ich sagen, hat diverseste Arten von Brennstoffzellen.
Genau. Also es ist so, dass die Rechenzentren viel Energie brauchen und benötigen. Aber die Rechenzentren, wie ich erwähnt habe bei Amazon, die Nachfrage ist da, ja, die Rechenzentren werden gebaut. So, jetzt gibt's das Ganze mit Energie zu versorgen. Das Thema ist nur, dass der Netzausbau vor Ort nicht so schnell stattfinden kann, wie die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz ist, also sprich nach Rechenzentren. Ja. Die Lösung bietet Blum Energy an mit einer dezentralen Energieversorgung über Brennstoffzellen. Das funktioniert so. Da wird eine Gaspipeline gelegt. Das geht deutlich schneller wie ein Netzausbau. Oder es wird ein LNG-Tank sogar vor Ort gestellt, ja, beides möglich. Und dann wird das Ganze mit Gas versorgt und mit über die Brennstoffzellen, wo auf der einen Seite Gas ist, auf der anderen Seite quasi Luft, ja, wird das quasi in elektrochemisch in Strom umgewandelt. Ja. Und das ist sozusagen diese These, / dieser Trend, der schon läuft, ja, wo ich auch noch Potenzial sehe. Und die letzten Quartalsergebnisse haben das deutlich gezeigt. Ja.
Du machst aus Global News Trends Rendite seit 2023 über 200%. Das macht, wenn man es umrechnet, im Durchschnitt über 40% Performance. Derzeit jetzt zum Zeitpunkt des Interviews sind es sogar 43%. Also, Gerald macht aus News Wikifolio-Rendite. Gerald, ich danke dir.
Danke dir, Peter. Bis zum nächsten Mal.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie.